In der letzten Woche hat uns Jochen bereits in einen nachösterlichen Text mit hineingenommen. Und es ging um Thomas und es ging darum, an seine Anfechtungen oder um seine Anfragen an die Auferstehung von Jesus. Und Jochen hat uns mit hineingenommen, wie aus seinem Zweifel Glauben wurde. Und noch heute soll es um einen nachösterlichen Text gehen und der ist ein paar Verse weiter und ich möchte euch nun erzählen, was in dieser Zwischenzeit passiert ist. Die Jünger, insbesondere Petrus, sind nach der Kreuzigung ihrem alten Handwerk als Fischer wieder nachgegangen. Und er hat ein paar Jünger mitgenommen und sie sind wieder in ihr Boot rein und sind aus Wasser hinaus und waren die ganze Nacht fischen. Jedoch erfolgslos. Und am nächsten Morgen taucht da so eine Gestalt am Ufer auf und sagt, hey Jungs, habt ihr es mal auf der rechten Seite versucht? Und ich stelle mir jetzt so vor, wie die Jünger sagen, sag mal, was ist denn das für ein Vogel? Wir haben das doch gelernt, wir sind doch Fischer. Wir waren die ganze Nacht draußen, wir haben gefroren und jetzt sagt der Kollege, wir hätten einfach mal auf der rechten Seite suchen sollen? Na gut. Netze sind leer, also versuchen können wir es ja mal. Und dann ereignete sich etwas Dramatisches, ein Wunder. Die Netze füllten sich mit Massen an Fischen. Und Johannes war derjenige, der diese Gestalt erkannte. Es ist der Herr. Es ist Jesus. Und Petrus hörte das, sprang ins Wasser, schwamm zum Ufer, rannte zu Jesus und dann sehen wir ungefähr dieses Bild vielleicht. Und dann kamen die anderen Jünger hinterher, geschippert und dann bereitete Jesus ihnen ein Frühstück vor. Und genau da steigen wir ein, nicht mit einem leckeren Frühstück, aber mit unserem Bibeltext. Und der steht in Johannes 21, die Verse 15 bis 25. Und ich habe die Predigt mit dem Titel überschrieben, eine alles verändernde Begegnung. Und wir schauen uns diese alles verändernde Begegnung in drei Punkten an. Erstens die unverdiente Wiederherstellung. Zweitens die notwendige Zurechtweisung. Und drittens das glaubwürdige Zeugnis. Ja, die Folie kennen wir. Können wir mal weiterklicken? So, wenn ich jetzt klicke, das funktioniert. Okay, kriegen wir hin. Ich lese die ersten Verse aus Johannes 21, die Verse 15 bis 19, die unverdiente Wiederherstellung. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wo du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir. Zu Beginn unseres Textes fällt auf, dass Jesus seinen Jünger nicht mit Petrus, sondern eher so ein bisschen förmlich distanzierter mit Simon, Sohn des Johannes, anspricht. Und Petrus hat gerade den Fisch runtergeschluckt. Und dann kommt Petrus und eröffnet dieses Gespräch mit einer super entspannten Frage und fragt ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Was ein Einstieg. Und vielleicht hat der ein oder andere von euch diesen bekannten Witz im Ohr, wo die Ehefrau den Ehemann einige Jahre nach der Hochzeit fragt: Du Schatz, ne? Du könntest mir schon mal öfter sagen, dass du mich wirklich lieb hast. Und der Mann so verdutzt sagt: Das habe ich dir doch an unserer Hochzeit gesagt. Was willst du denn jetzt schon wieder? Wenn sich was ändert, dann werde ich es dir sagen. Aber wenn wir uns den Kontext und die Situation vor Augen führen, dann ist es weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt, um schlechte Witze zu machen. Wir erinnern uns. Petrus, der selbstbewusste Jünger, prahlte in der Nacht, als Jesus verraten worden ist: Herr, ich werde mein Leben für dich geben. Während alle anderen Jünger verstummten. Aber als es dann darauf ankam, verleugnete er ihn nicht nur einmal, er verleugnete ihn nicht nur zweimal, er verleugnete ihn dreimal. Und die Evangelisten fanden diese Episode so wichtig in ihren Werken, dass es keiner von ihnen ausließ. Die Frage von Jesus heute Morgen, die geht tief. Die bewegt Petrus in seinem Innersten. Aber was meint Jesus überhaupt mit: Hast du mich mehr als irgendjemand anders hier? Und wie anfangs erwähnt, ist Petrus unter anderem in seinen alten Beruf zurückgegangen als Fischer. Also Jesus stellt Petrus jetzt vor eine Entscheidung und sagt: Petrus, liebst du mich mehr als deine Werkzeuge, als deine Boote, mehr als deinen Beruf, mehr als diese Männer hier? Und willst du weiter deinem Beruf als Fischer oder deiner Berufung als Hirte nachgehen? Und was immer Petrus für ein zukünftiges Potenzial gehabt hätte in seinem Dienst, das ist nicht nur wichtig, dass Jesus ihn vergibt, sondern es ist wichtig, dass er ihn wieder aufnimmt in den Kreis der Jünger, dass er ihn wiederherstellt und ihn annimmt. Und dann, zu seiner Erleichterung, nimmt Jesus seine Anrede an und sagt: Hey, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Sorge für meine Lämmer. Aber es bleibt nicht bei dieser einen Frage. Nein. Wir sehen daran, wie wichtig Jesus diese Frage ist, dass er sie dreimal wiederholt. Er sagt: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Diese dreimalige Aufforderung, wo Petrus seine Liebe Jesus gegenüber bekräftigen soll, übertönt das Echo seines Verrats, was er in der Vergangenheit noch so im Hinterohr hat. Und viele von uns wissen, wenn ein Lehrer, wenn ein Professor etwas so oft wiederholt, wie Jesus es selbst getan hat, dann werden alle Studenten ihr sich einen Zettel nehmen, einen Stift nehmen, vielleicht das Handy beiseite legen, den Laptop pausieren, wo vielleicht gerade noch die Spielergebnisse vom letzten Fußballtag laufen und werden aufpassen, was er zu sagen hat. Und wenn das alles nicht funktioniert, dann gibt es immer noch das Codewort klausurrelevant und spätestens dann habt ihr die gesamte Aufmerksamkeit im Raum. Jesus wiederholt es dreimal, weil es ihm so wichtig ist. Und dass Petrus ein für alle Mal versteht: Ich habe dich zuerst geliebt. Und deswegen kannst du mich auch zurücklieben. Deswegen bist du überhaupt erst in der Lage. Jesus fragt ihn dreimal, um ihn auf seinen Weg, auf Petrus auf seinem Weg vorzubereiten. Und dann befiehlt er ihm sogar dreimal, dass unmissverständlich klar ist: Ich habe dir vergeben, ich habe dich angenommen und ich habe dich wieder eingesetzt. Weide meine Lämmer, sorge dich um meine Lämmer, sorge dich um meine Schafe. Jesus fordert auch uns heute Morgen auf, die Wichtigkeit, die Tiefe und die Stärke unserer Versprechen Jesus gegenüber zu hinterfragen und zu prüfen. Und er stellt uns auch uns heute Morgen die Frage: Hast du mich lieb? Das ist eine Herzensfrage. Jesus fragt in diesem Moment nicht, welche Konfession hast du? Er fragt in diesem Moment nicht, von wann wurdest du getauft? Er fragt dich einfach nur, hast du mich lieb? Und wie äußert sich diese Liebe konkret in meinem Alltag? In Galater 5 lesen wir, dass die Liebe die Frucht des Geistes ist. Und auch Johannes nimmt uns an die Hand, wenn er im Kapitel 14, Vers 15 schreibt, hey, die wir Jesus lieb haben, da halten wir gerne seine Gebote. Und wenn wir Jesus wirklich lieb haben, dann wollen wir doch in unserem Alltag gerne Zeit mit ihm verbringen. Und jetzt sagst du, ja gut, Marek, du bist jetzt gerade hier in Gemeinde eingestellt, du darfst dich den ganzen Tag mit Jesus beschäftigen. Wenn du meinen Alltag kennen würdest, da würdest du es jetzt hier nicht so sagen. Ich will uns beide, dich und mich, herausfordern, dass es vielleicht ein smarter Start wäre, wenn unsere erste Handlung am Morgen und auch nicht die letzte Handlung bei uns vorm Schlafen gehen, der Griff zum Smartphone wäre, sondern wenn wir uns vielleicht ein Date mit Jesus vereinbaren würden. Und wenn wir vielleicht aus der Ruhe der Nacht, ja, ich weiß, der Wecker hat eine lärmende, störende Sirene, aber die Ruhe aus der Nacht mitnehmen, um den Tag dankbar als Geschenk aus Gottes Hand zu nehmen. Und den Tag, auch wenn wir vielleicht nicht alles geschafft haben, was wir so erledigen wollten, wenn Sachen unerledigt geblieben sind, am Abend zurück in Gottes Hände zu geben und sagen, das muss reichen. Es ist deine Verantwortung. Dann halten wir doch gerne in unserem Alltag inne und kommen zur Ruhe. Und wir würden uns in der Situation nicht überstürzt handeln, wie es oft Petrus vielleicht getan hat, sondern uns hinterfragen und sagen, was würde Jesus eigentlich in dieser Situation tun? Aber viele von uns, und da nehme ich mich selber gerne mit rein, wir sind getrieben in unserem Alltag von Terminen, von Personen, von Menschen. Äußere Einflüsse prasseln nur so auf uns hinein, lassen wir auch gerne uns beschallen und ablenken, unser Handy ganz vorne mit dabei. Aber wir verlernen immer mehr, auf uns selbst zu hören. Zeit mit uns in der Stille zu verbringen, auf unser Herz zu hören, was sind unsere Bedürfnisse, nicht nur unsere Bedürfnisse, sondern vor allem auch in der Beziehung zu Jesus. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem englischen Pastor und Prediger Charles Spurgeon, der in einer Predigt geschrieben hat, ich wäre lieber blind und taub, als nicht mehr in der Lage zu sein, die Stimme meines Herrn zu hören und seine Schönheit zu sehen. Wie geht's euch damit, wenn ihr das hört? Also, ich finde das herausfordernd. Ich finde es krass. Aber auch total inspirierend, wenn Charles Spurgeon das so formulieren kann und sagen kann, Jesus hat so einen Stellenwert in meinem Leben, dass ich lieber blind und taub wäre. Aber wieso ist das Ganze jetzt so wichtig? Warum ist diese Frage, die Jesus uns heute Morgen stellt, so wichtig? Hast du mich lieb? Weil Gott eben einen Unterschied macht. Einen Unterschied zwischen Menschen, die sagen, hey Gott, ich hab dich lieb, ich bin dein Kind. Ich glaube an dich. Und Menschen, die sagen, Jesus, von dir will ich nichts wissen. Vielleicht dem Glauben neutral gegenüberstehen und sagen, gleichgültig gegenüberstehen, das juckt mich nicht. Und Johannes macht es in Kapitel 14, Vers 6 deutlich, indem er schreibt, Jesus antwortet hier, ich selbst bin der Weg. Genauso wie ich die Wahrheit und das Leben bin. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, als durch mich. Und Jakobus 1, Vers 12 lesen wir, dass diejenigen, die Gott lieb haben, am Ende unseres Lebens die Ewigkeit empfangen werden. Was für ein Geschenk. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du weißt gar nicht so recht, wie du die Frage beantworten würdest. Vielleicht bist du dir noch unsicher. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht und vielleicht willst du von Jesus auch gar nichts wissen. Aber vielleicht möchtest du Jesus kennenlernen. Dann gibt es in unserer Gemeinde, und das finde ich so toll, immer wieder Möglichkeiten, das zu tun. Letzte Woche Donnerstag hat der Nachfolgekurs vom Hoffnungsfest angefangen. Und da passiert letztendlich nichts anderes, wo wir ganz normal ins Gespräch kommen und einfach mal sagen, wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Wo wir einen My-Life-Workshop haben, wo wir ganz viele Angebote haben. Und ansonsten lade ich dich herzlich ein, wenn du sagst, ja, ich bin noch unsicher, bisschen herausfordernd jetzt vielleicht, aber schnapp dir doch einfach mal deinen Nachbarn, deine Nachbarin hier im Raum und frag mal, wie hast denn du eigentlich zu Jesus gefunden? Und sonst komm auch gerne am Ende des Gottesdienstes auf mich zu. Jesus kennt Petrus. Er liebt ihn. Er vergibt ihm. Genauso wie er uns kennt, dich und mich, mit unseren Schattenseiten, was uns bewegt, aber auch uns liebt er bedingungslos. Auch uns vergibt er und auch uns möchte er wiederherstellen und wieder einsetzen. Und das ist so unglaublich wichtig, dass wir das verstehen. Wenn Petrus diese alles verändernde Begegnung mit Jesus nicht gehabt hätte, dann hätte seine Nachfolge auch ganz fatal abdriften können. Dann kommen solche Gedanken wie, weil ich Gott enttäuscht habe. Weil ich mich selber enttäuscht habe, meinen Standards irgendwie zurückgeblieben bin. Und weil ich so viel Enttäuschung durchgemacht habe, muss ich jetzt aber noch mal eine Schippe drauflegen, um es Gott zu beweisen und wieder gut zu machen. Und ja, Petrus hätte seinen Dienst in der Gemeinde, hätte seinen Dienst weiter fortsetzen können, wenn er die Last seiner Sünde, seines Verrats, ganz tief in die tiefsten Abgründe seines Herzens wegpackt und verschließt. Aber dann wäre wahrscheinlich seine Seele ausgehöhlt worden. Dann bietest du für Selbstanklage und Verzweiflung immer mehr Raum in deinem Leben. Und vielleicht erwischst du dich bei diesen Gedanken wieder. Vielleicht hast du jetzt gerade eine konkrete Situation vor Augen, wo du Gott enttäuscht hast. Wo du vielleicht deinen Partner, deine Partnerin, Freunde, Familie, eine Person enttäuscht hast. Und du merkst, wie, wenn alles ruhig ist und ich nach dem Gottesdienst wieder nach Hause komme, merkst, wie der Selbstanklage sich breit macht in deinem Herz und deiner Seele oder auch Verzweiflung. Und dann möchte ich dir heute Morgen ausgehend von unserem Text zusprechen, dass das nicht das ist, was Jesus für dich will. Jesus möchte für dich ein frohes Herz in deiner Nachfolge. Das hat er uns versprochen. Und wenn du wie Petrus aus dem Boot rausspringst, ins Wasser schwimmst und rennst, und keine Sorge, du musst dir jetzt keinen See suchen, sondern wirklich zu Jesus in Jesu Arme rennst, weil er der Einzige ist, der dich von diesen Anklage und diesen Verzweiflung lösen und erretten kann, dann kannst du diesen Schritt gehen. Und er sagt zu dir und er sagt auch zu mir heute Morgen, folge mir nach bis zum Kreuz. Und wir können uns aus dem Text mitnehmen, dass die Arbeit in Gottes Gemeinde immer nur so weit weitergehen kann, wenn wir eine alles verändernde Begegnung mit diesem Jesus haben, wo wir gnädig Vergebung und Wiederherstellung erfahren und eben nicht nur an unsere zerstörerischen Erinnerungen oder Enttäuschungen festhalten, sondern wo Jesus uns frei gemacht hat. Und wenn das geschieht, dann werden wir gestärkt, wir werden verwandelt und dann sind wir bereit, mit einem frohen Herzen Jesus nachzufolgen. Und wir kommen zum zweiten wichtigen Punkt für eine alles verändernde Begegnung und das ist die notwendige Zurechtweisung. Und ich lese die Verse 20 bis 23. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihm folgte. Es war derselbe Jünger, der beim Festmahl an der Seite von Jesus gelegen hatte. Er hatte Jesus damals gefragt, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus ihn sah, fragte er, Jesus, Herr, was wird aus dem da, was wird aus ihm? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. So kam die Gemeinde das Gerücht auf, dass dieser Jünger nicht sterben wird. Aber Jesus hatte das nicht gesagt, dass er nicht sterben wird, sondern er hat gesagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Folgende Situation. Jesus taucht völlig unverhofft auf. Petrus sieht ihn, springt aus dem Boot, schwimmt zu ihm rüber, rennt in seine Arme, erfährt Vergebung, Wiederherstellung, Annahme und er wird wieder zurück in den Kreis der Jünger aufgenommen. Und dann fragt er so, Jesus, was ist denn eigentlich mit dem? Wie wird dieser geliebte Jünger von dir einen ähnlichen Auftrag kriegen wie ich? Wird er den gleichen Tod sterben wie ich, der dich verherrlichen soll? Und vielleicht hört es schon so ein bisschen den Tonfall raus, diese altbekannte Rivalität. der an den Wettlauf zum Grab erinnert. Johannes und Petrus, zwei starke Männer und eine christliche Bewegung. Johannes war der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und er besaß im Vergleich zu Petrus intuitive Fähigkeiten, die er nicht hatte, wo Johannes immer wieder Merkmale von der Person Jesu erkennt, die anderen irgendwie entgehen. Und in der Leitung der Gemeinde, aber auch in der Gemeinde selbst, haben wir es gerade gehört, er fordert eine Vielfalt von Gaben, eine Vielzahl von Menschen. Und Johannes besaß einzigartige Fähigkeiten. Er war ein scharfsinniger und abstrakter Denker und er forschte immer wieder diese innere Bedeutung von Jesus selbst. Und was ihm vielleicht im Vergleich zu Petrus, der ja anwesend war, gefehlt hat, macht er durch seinen Glauben, durch seine Einsicht und auch durch seine Intelligenz wieder weg. Und gleichzeitig glaube ich, dass viele von uns, und ich bin da selber auch nicht von gefeilt, diese Gedanken von Petrus irgendwie nachempfinden können, sich darin wiederfinden können. Wo vergleichen wir uns mit anderen Christen? Wo vergleichen wir uns mit anderen Gemeinden? Wo wir vielleicht eifersüchtig sind auf die Begabung eines anderen, weil er oder sie die Moderation so viel lockerer macht oder das Klavier beherrscht die oder die Person so viel besser wie keine zweite, viel besser als ich. Oder wir haben so viele Personen vorne, die so locker auf Menschen zugehen können und Mann, ich würde das auch so gerne. Oh, die Person, die ist so genial im Kindergottesdienst, aber ich wäre doch auch gerne so beliebt bei den Kids vielleicht. Und vielleicht glaubst du auch, dass die Erfolge oder Gebetserhörungen, die andere erleben dürfen, dass du die eigentlich viel mehr verdient hättest. Wieso denn andere Gemeinden, wieso wachsen die denn so viel schneller als wir? Wir machen doch alles richtig. Warum haben die denn so viel mehr Taufen? Teilen die nicht auf oder sind das einfach mehr? In welchen Bereichen oder bei welcher Person erwischst du dich bei solchen Gedanken? Und wie reagiert Jesus? Jesus antwortete nur schroff und sagt, Petrus, pass mal auf, das geht dich gar nichts an. Du sollst mir nachfolgen. Und die Zurechtweisung, die Jesus dem Petrus gibt, das ist eine Zurechtweisung für dich und auch für mich. Denn wenn persönliche Konkurrenz und diese Rivalität Platz in unserer Gemeinde findet, dann wird die Arbeit in der Gemeinde zerstört werden. Jesus ermutigt uns, nicht immer über die Schulter zu schauen, sagen, hier, was ist denn mit dem, was ist mit den Erfolgen, könnten die Erfolge, meine Erfolge übertrumpfen. Gemeinde braucht eine Vielzahl von Menschen und eine Vielfalt an Gaben, die eingebracht werden, damit Reich Gottes gebaut werden kann. Und jeder Einzelne von uns, wir alle, sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen und eben nicht immer über unsere Schulter zu schauen. Und wir kommen zum dritten Punkt. Für eine alles verändernde Begegnung, das glaubwürdige Zeugnis. Und ich lese die letzten beiden Verse 24 und 25 vor. Dieser Jünger ist es, der Zeuge all dieser Ereignisse gewesen ist, die er hier aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass alles glaubwürdig ist, was er bezeugt. Jesus hat aber noch viel mehr Taten vollbracht. Wenn alles einzeln aufgeschrieben werden sollte, so denke ich, dass diese Welt könnte die Bücher nicht fassen, die dann geschrieben werden müssten. Man könnte denken, dass diese letzten beiden Verse nicht so ganz zum davorigen Text passt. Jedoch stimme ich der Überzeugung einiger Theologen zu, die gerade den Vers 24 als Antwort oder Teil der Antwort von Vers 21 sehen. Jesus selber wurde in die Welt von Gott gesandt. Und so sendet er auch seine Jünger, aber er sendet sie auf unterschiedliche Art und Weisen. Petrus setzt er als einen Hirten ein, der Jesu Schafe weiden soll und sich um sie behüten soll. Und wie er ihn dann durch seinen Tod verherrlichen darf. Und Johannes darf Jesus so lange nachfolgen, er darf bezeugen, sehen und er darf aufschreiben, was er gesehen hat. Und deswegen sehe ich den Vers 24 als die Antwort oder Teil, gehört passend dazu zu den Versen 20 bis 23. Und jetzt können wir uns aber noch fragen, wieso schreibt denn Johannes denn jetzt wir? Und dort haben auch viele Theologen sich eine Meinung zu gebildet. Und Fakt ist, und das ist klar, dass Johannes das wir zu verschiedenen Anlässen in seinem Evangelium und auch in den Briefen verwendet. Er benutzt es für einzelne Charaktere, er benutzt es für die Verbindung von sich selbst als Autor und auch den Lesern. Er benutzt es, um sich auch mit seinen Gegnern zu identifizieren, aber er benutzt es eben auch als eine Selbstreferenz. Und ich bin der Überzeugung, dass er genau das Letzte hier tut. Und das lesen wir im ersten Johannesbrief, die Verse 1 bis 4. Dies schreiben wir, um unsere Freude vollkommen zu machen. Oder auch im Evangelium, Kapitel 1, Vers 14. Er, das Wort, wurde ein Mensch. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier ein redaktionelles Wir, also diese Selbstreferenz lesen, wo er über sich selbst schreibt. Und er bezeichnet sich selbst als diesen Jünger, der es nicht nur bezeugt und gesehen hat, sondern der es auch niedergeschrieben hat. Und zweifellos könnte man jetzt sagen, also kein Buch der Welt kann das füllen. Johannes, ein bisschen dick aufgetragen, oder? Aber wir lesen immer wieder, dass das Evangelium die Wiedergabe einer Geschichte ist, dessen Umfang unsere Gedanken, unser Denken komplett sprengt. Das Evangelium, was Johannes aufgeschrieben hat, ist keine fantasievolle Spekulation und auch keine neue launische Interpretation von dem Bild von Jesus. Der letzte Absatz unterstreicht es nochmal so schön, dass der Autor eben keine idealisierte Figur ist, sondern er ist ein Mensch, ein Mann, ein Zeitzeuge, der das aufgeschrieben hat, was er gesehen hat. Und die Geschichte, die ist so groß und Johannes schreibt es so schön im Johannesevangelium nieder, aber es ist nichts im Vergleich zu der Person, die diese Geschichte eigentlich geschrieben hat, und das ist Jesus Christus. Und damit möchte ich gerne zum Abschluss kommen. Das letzte Kapitel, was wir uns heute angeschaut haben, ähnelt sich sehr zu Matthäus, Markus und Lukas, zu den letzten Kapiteln aus den Evangelien. Und die Jünger haben wieder einen Auftrag bekommen. Oder es ist wieder ein Auftrag am Ende da für die Gemeinde Jesu, für die Welt. Und es geht letztendlich um Frauen, um Männer, um Menschen wie dich und wie mich, die einfach diese Worte von Jesus hören: Folge mir nach bis zum Kreuz. Und schau immer nicht über deine Schulter links oder rechts. Und was wir alle brauchen oder schon erleben durften, ist eine alles verändernde Begegnung mit Jesus, in der er uns gnädig wiederhergestellt hat, in der wir uns immer wieder gewiss sein müssen, dass er uns zurechtweisen darf und dass wir uns gewiss sein dürfen, dass sein Zeugnis authentisch ist. Amen.